sein. Wenigstens für einen Augenblick, nicht länger als ein Wimpernschlag. Dann streift der Lichtkegel der Taschenlampe in seiner Linken eine kleine Box auf dem Metallfußboden. Alle meine Bewegungen frieren ein.
»Rückzug!«
höre ich den Kommissar in sein Funkgerät sprechen.
»Und schickt ein Räumkommando! Hier liegt was!«
Ja, hier liegt was. Und es ist nicht mein Sohn. Den Tipp, hier auf diesem ausrangierten Gastanker nach Julian zu suchen, haben wir von einem Wachmann der Hamburger Werft bekommen. Auf seinem Rundgang durch die Frachträume meinte er, ein Kind weinen gehört zu haben und meldete das seinen Vorgesetzten. Ich sauge die Luft ein. Hier, tief im Bauch des alten Schiffes, riecht es nach Öl, Schmiermittel und Schweiß, nach Staub, Pisse und Angst. Das Schlimmste aber ist, es riecht nach Julian. Nach seiner warmen Haut und nach den nassen Haaren, die ihm immer an der Stirn kleben, wenn er atemlos im Hausflur steht, weil er mal wieder die Zeit vergessen hat und den ganzen Weg vom Fußballplatz nach Hause gerannt ist, um nicht zu spät zum Abendessen zu kommen.
»Hören Sie schlecht?« fragt Stoja neben mir. »Hier unten ist nichts außer diesem Kasten da. Vielleicht eine Bombe, die kann uns gleich um die Ohren fliegen.«
Ich weiß, mein Sohn war hier. Hat hier in dem Frachtraum des Schiffes die letzten 45 Stunden auf seinen Vater gewartet. In den Fängen eines Monsters, das bereits seine Mutter getötet hat.
»Okay, okay, ich gehe ja schon«, sage ich und hebe die Hände. »Bin ja nicht lebensmüde«, lüge ich weiter.
Stoja nickt zufrieden und macht einen schwerwiegenden Fehler. Er legt etwas linkisch den Arm um meine Schulter, um mir sein Mitgefühl zu zeigen. Doch er irrt sich, wenn er denkt, die Angst vor einer Bombe könnte mich auch nur einen Millimeter weit zurückdrängen. Ich bin angekommen. Hier, an dem letzten Ort, den mein Sohn gesehen hat. Und ich bin in jedem Sinne des Wortes am Ziel meiner Albträume. Es gibt nichts mehr auf der Welt, wohin ich gehen kann. All das kannst du ja nicht verstehen, nicht einmal erahnen. Daher ist er nicht darauf vorbereitet, als ich etwas in die Knie gehe, um den Kopf von unten gegen sein Kinn zu rammen. Er stöhnt auf, strauchelt, fällt aber erst durch die geöffnete Stahltür nach draußen, nachdem ich ihm die Taschenlampe aus den Händen gerissen und ihm einen Fußtritt in den Magen verpasst habe. Es dauert keine 3 Sekunden, da habe ich das Schott von innen geschlossen und den Polizisten ausgesperrt. In diesem Moment klingelt mein Handy. Das Display zeigt hier unten kaum Empfang, dafür umso deutlicher den Namen des Monsters, das für all meine Qualen verantwortlich ist. Frank Lahmann, der Augensammler, der seinen Namen der Tatsache verdankt, dass er all seinen Entführungsopfern nach ihrem Tod das linke Auge entfernt. Ich drücke auf die Sprechtaste und presse mir das Handy ans Ohr.
»Hallo Alex«, sagt Frank.
So hat er mich 1000 Mal am Telefon und in der Redaktion begrüßt. Seine Stimme klingt neutral, emotionslos und sachlich. Als wären wir nichts als Zeitungskollegen, die einen gemeinsam recherchierten Artikel zu besprechen haben, der in einer Stunde in den Druck muss. Als hätte er nicht meiner Frau das Genick gebrochen und meinen Sohn entführt.
»Du kommst zu spät«, sagt er.
Stoja hämmert hinter mir wie ein Verrückter gegen die verschlossene Stahltür, weshalb ich Frank kaum verstehen kann.
»Aber ich verzeihe dir.«
»Du verzeihst mir?«
»Ja, obwohl du alle Zeichen falsch gedeutet hast, Alex. Obwohl du deine Zeit damit verschwendet hast, mich zu jagen und eine Zeitungsstory nach der anderen über mich zu schreiben, anstatt den 11. Geburtstag deines Sohnes zu feiern.
Obwohl du nicht besser bist als all die anderen Väter, die ihr Leben mit Arbeit vergeuden, anstatt sich ihren Kindern zu widmen, erkenne ich die besondere Bindung zwischen uns an.
Ich wollte nie, dass wir zu Gegnern werden, Alex. Ich habe in dir wirklich ein Vorbild gesehen. Deshalb habe ich alles getan, damit du dich von meinem Spielfeld fernhältst. Doch du wolltest ja nicht hören. Aber wie gesagt, ich bin kein Unmensch. Ich habe dich wirklich gern. Vielleicht ist es eine dumme Sentimentalität, wenn ich dir in Anerkennung unserer Vergangenheit eine zweite Chance geben will, Julian zu retten.
Zu retten? Julian lebt?
Ja. Aber dieser Zustand ist veränderlich, wie du weißt.
Was muss ich tun?
Frage ich und versuche, die Rufe hinter der Stahltür zu ignorieren. Franks Antwort ist ebenso knapp wie unverständlich.
13, 10, 71.